Danke, Veronika, für das Zeugnis. Da sieht man, welch eine Kraft das Evangelium hat und wie lange sie nachhaltig sein kann und wie viele Jahre es manchmal braucht, um auf verschlungensten Wegen zu Gott zu finden. Das ist wirklich wunderbar. Um diese Kraft des Evangeliums geht es heute auch. Letzte Woche hat Ralf Wiegand uns gesagt, wir möchten mutig Neuland erobern. Mutig Neuland erobern mit Gott, natürlich in der Hoffnung auf ihn. Und hat uns gefragt, was ist denn euer Neuland? Jeder hat ein kleines Neuland oder ein großes. Paulus vertieft das nun in unserem heutigen Predigttext. Ich lese den jetzt auch angesichts der Zeit nicht vor, obwohl es ein kurzer Predigttext ist. Wir werden sowieso durch die einzelnen Verse durchgehen. Es ist also heute ganz einfach gegliedert. Geh einfach durch die Verse 14, 15, 16 und 17 des ersten Kapitels im Römerbrief durch. Die Kraft des Evangeliums. Wir fangen mal an mit dem ersten. Technisch wird das noch erledigt hier. Geht. Ja, aber irgendwie. Jetzt hat es. Also, es funktioniert hier, hat jetzt nicht funktioniert. Also. Gut, also das ist der Vers 14, 15. Ich bin ein Schuldner, sagt Paulus, sowohl den Griechen als auch den Barbaren. Sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, euch auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Paulus spricht davon, er ist ein Schuldner der Heiden, ein Schuldner aller Völker, ein Schuldner der Griechen und ein Schuldner der Barbaren, das sind alle nicht griechischen Völker und Kulturen, ein Schuldner der Weisen und der Unweisen. Was ich aus diesem Vers entnehme, ist, das Evangelium ist für jeden da und jeder kann das Evangelium mit Hilfe Gottes verstehen. Es ist gleich, welchen IQ er hat. Es ist gleich, ob er reich oder arm ist, ob er gebildet ist oder nicht gebildet. Welchem gesellschaftlichen Status er angehört. Das Evangelium ist eine Kraft für alle. Gott hat mit jedem Einzelnen seinen Weg. Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Das klingt nicht gut. Ne? Schuldner sein? Mal überlegt, was das ist. Wenn ihr mal geblitzt worden seid im Straßenverkehr und habt einen Strafzettel bekommen, dann seid ihr Schuldner. Wenn ihr falsch geparkt habt und kriegt den Strafzettel, seid ihr auch Schuldner. Ja? Ist nicht angenehm. Es ist ein unangenehmer Zwang, unter den man dann gesetzt ist, das zu bezahlen. Und Schuldner zu sein, wird auch definiert juristisch. Ich habe das mal gegoogelt und da steht, ein Schuldner ist jemand, der gegenüber einer natürlichen oder juristischen Person eine Pflicht zur Erbringung einer bestimmten Leistung hat. Eine Pflicht zur Erbringung einer bestimmten Leistung. Und wenn man diese Leistung nicht erbringt, dann drohen Konsequenzen. Dann gibt es nämlich Strafzettel, dann gibt es Bußgelder, dann gibt es unter Umständen Gefängnis. Paulus versteht sich als Schuldner. Im 1. Korinther 9,16, das weiß ich nicht, ob ich den Vers hier habe, ja, im 1. Korinther 9,16 sagt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünden würde. Da möchten wir doch sagen, der arme Paulus, was ist mit ihm los? Hat er Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den großen Aposteln Johannes, Jakobus, Petrus? Treibt ihn das noch um, dass er die Christen so verfolgt hat und möchte das unbedingt kompensieren? Er ist ja ein ehrgeiziger Mensch gewesen. Treibt ihn hier sein Ehrgeiz zu weit? Es ist nicht schön, Schuldner zu sein, mögen wir denken. Das möchten wir nicht. Der Begriff Schuldner in der Bibel an dieser Stelle ist etwas ganz, ganz Positives. Es ist ein Vorrecht, Schuldner zu sein im biblischen Sinne. Es ist eine Gnade, Schuldner zu sein. Und was den Paulus wirklich treibt, das sagt er uns im 1. Korinther 9,16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir von dem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Es ist die Liebe Christi, die ihn drängt. Es ist die Liebe Christi, die zu ihm spricht, du musst das Evangelium verkündigen. Das liegt ihm so auf dem Herzen, das treibt ihn, wie du getrieben wirst in einer Menschenmenge, in einer Menschentraube, die in irgendeine Richtung strebt. Paulus kann nicht anders, wir können ja nicht anders, als das Evangelium verkündigen. Wir müssen es tun, weil die Liebe Christi uns treibt. Das ist die Triebfeder. Nicht ein Schuldverständnis an dieser Stelle. Er fühlt sich so. Ich muss das Evangelium verkündigen, weil die Liebe Christi mich drängt. Was ist das für eine Liebe? Es ist die Liebe, die auch Gott hat und von Anfang an hatte, vor Anbeginn der Welt, weil es von ihm heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und weil er spricht, ich möchte, dass alle Welt, alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was ihn treibt. Alle Kulturen, alle Völker. Gott hat so ein großes Herz, er will alle Menschen retten. Plan Gottes von Anfang der Zeit. Und das treibt den Paulus, diese Liebe treibt ihn. Die treibt ihn so sehr, dass er sagt, ich bin Schuldner des Evangeliums. Durch die Liebe Christi. Die Liebe Christi dringt ihn, heißt es in einigen Übersetzungen. Und das ist auch wirklich dringend, das Evangelium. Wir sind alle im selben Boot. Wir sind alle auf der Titanic und die sinkt. Und sie ist weggelaufen an einem Eisberg, den man Sünde nennt. Und auf der Titanic laufen die Leute herum, feiern noch und haben noch gar nicht gemerkt, dass das Schiff sinkt. Spielen Karten und wissen nicht, dass das Schiff sinkt. Einige sind in Panik geraten und suchen Rettungsboote. Und die sind alle leck. Es gibt ein einziges Boot, das Platz hat für alle. Und das ist Jesus Christus. Es ist dringlich, das Schiff, auf dem wir sitzen, sinkt. Und dieses eine Rettungsboot, was ist es für ein Glück, wenn wir da sitzen, die Zeit drängt, im Jakobus 4,14 heißt es, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Was für eine kleine Zeit haben wir, von diesem Schiff zu entkommen. Das treibt den Paulus. Ich möchte euch das so sagen, so ins Herz schreiben, dass ihr euch da nicht einen falschen Begriff von dem Schuldner macht, sondern das ist die Liebe Christi, die ihn treibt zu allen Menschen, zu den Nichtgriechen, zu den Griechen. Natürlich am Anfang zu den Juden. Ist ja selber einer. Wenn Paulus ein Schuldner ist für das Evangelium, dann sind wir es auch. Man könnte ja sagen, oh, der große Paulus hat einen besonderen Auftrag. Nein, er sagt uns im 1. Korinther 11, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und wir wissen, dass Nachahmen nicht einfach das Handeln, ein oberflächliches Handeln bedeutet, ein Aktionsplan. Nachahmen ist eine Herzenshaltung. Er fordert uns auf, ihm nachzuahmen, so wie er Christus nachahmt. Wir sind auch Schuldner des Evangeliums in diesem positiven Sinne. Ich sage es nochmal, das ist ein Vorrecht. Treibt dich die Liebe Christi zu den Menschen, die verloren sind? Wenn nicht, dann gehen wir auf die Knie und beten zu ihm und schreien zu ihm. Denn die Bibel sagt uns etwas ganz Wunderbares zu in dem Zusammenhang. Es steht in Römer 6, da heißt es, wir sind von Herzen gehorsam geworden. Das ist etwas, was schon passiert ist. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Was, wenn ich das nicht merke? Wenn ich das nicht spüre? Ich sag dir, es kommt nicht darauf an, ob du das merkst oder spürst. Es kommt darauf an, dass du das glaubst. Dass du von Herzen gehorsam geworden bist dem Herrn. Manchmal muss man in den Strom springen, von dem man getrieben werden möchte. Ein kleiner Gehorsamsschritt. Einem Menschen das Evangelium mitzuteilen. Und so wie Veronika zu sehen, vielleicht erst 30, 40 Jahre später, welche Frucht da aufgegangen ist. Wenn ich in den Strom springe, dann werde ich schon merken, welche Kraft mich treibt. Treibt dich die Liebe Christi? Mich treibt sie oft nicht, bekenne das. Sehr, sehr oft nicht. Gehen wir ins Gebet, gehen wir auf die Knie, schreien wir zu Gott. Dass wir getrieben werden von der Liebe Christi. Denn dann sind wir wahre Schuldner. Wir machen weiter mit dem nächsten Vers. Ja. Das noch einmal zur Zusammenfassung. Es geht weiter. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Paulus schämt sich des Evangeliums von Christus nicht. Und dabei hätte er Grund gehabt, sich zu schämen. Viel Grund gegenüber den Griechen zum Beispiel. Wie wir eben gehört haben, das Evangelium ist für sie eine Torheit, eine Dummheit. Ein Schlag ins Gesicht der Weisheit. Eine Verrücktheit. Wie kann man so etwas Naives predigen? So etwas Simples, so etwas Einfaches. Paulus hätte schon Grund gehabt, sich zu schämen. Haben wir Grund, uns zu schämen? Das Evangelium kann schon peinlich werden. Es kann peinlich werden für uns, wenn wir sehen, wie weit unsere Technologie und unser Wissen und unsere Wissenschaft fortgeschritten ist. Wie aufgeklärt sie ist. Und dass ich mich dann schäme, so etwas Einfaches, Geradliniges, scheinbar dem Verstand völlig zuwiderlaufendes zu verkündigen und zu bezeugen. Es kann schon peinlich sein. Es kann schon peinlich sein, weil wir in so einer pluralistischen Welt leben, in der verschiedenste Lebensentwürfe, Meinungen, Religionen, Verständnisse nebeneinander existieren dürfen, müssen. Und man alles tolerieren muss. Da kann es schon mal peinlich sein, wenn man ein exklusives Evangelium verkündigt. Das Evangelium ist exklusiv. Es nimmt Menschen in Liebe an, aber es sagt klar, was die Wahrheit ist. Das ist die Peinlichkeit des Evangeliums. Aber Paulus betont hier etwas anderes, nämlich die Kraft des Evangeliums. Warum schämt sich Paulus des Evangeliums nicht? Weil es eine Kraft Gottes ist, die jeden errettet, der daran glaubt. Das ist das Entscheidende. Das Evangelium hat so eine Kraft, dass es durchdringt, bis dass es scheidet Seele und Leib, Geist. Es macht klar in dir, welche Gedanken du hast, wie du zu Gott stehst. Es zeigt dir deine Leichen im Keller. Es zeigt dir deine Abgründe. Es macht es deutlich. Es dringt durch. Es zeigt dir deine Abhängigkeiten, deine Zwänge, deine Süchte. Es macht es offenbar. Es dringt durch. Das ist die Kraft Gottes. Es ist in der Lage, Ideologien des Menschen zu zerstören und zu zerbröseln. Gedankenschlüsse, auf die wir so stolz sind, Philosophien, auf die wir so stolz sind, zu vernichten, zu zerstören, als nichtig dastehen zu lassen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, klein werden zu lassen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Wie wird diese Kraft deutlich? Paulus sagt es uns in 1. Korinther 2, 4. Nein, habe ich nicht hier stehen, aber hier. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Als Navigatoren haben wir eine christliche Studentenorganisation, haben wir in den Mensen evangelisiert. Unter anderem auch in der Popmensa, und da waren viele Naturwissenschaftler und sind es heute noch. Und wir waren gut geschult in Argumentationsweisen verschiedenster Art, Evolutionstheorie und all dies Ganze, was damit zusammenhängt. Ja. Und dann waren wir nicht wenig verwundert, wie unangetatscht, sag ich mal, viele der Studenten dann aufstanden, als seien sie von alledem völlig unberührt geblieben, was wir denen so erzählt hatten. Naja, vielleicht war ein Same gelegt und Gott hat viel später gewirkt. Aber ich bin überzeugt, dass wir etwas lernen sollten. Wir sollten lernen, es kommt nicht auf unser Vermögen an. Es kommt nicht auf unsere sprachlichen und argumentativen und kognitiven Fähigkeiten an. Das mussten wir lernen. Da ist die Erweisung des Geistes und der Kraft Gottes wichtig. Das mussten wir lernen. Und noch etwas mussten wir lernen. Das Evangelium nicht in Überheblichkeit zu verkündigen. Wir lesen im 1. Petrus 3, 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, ihr könnt das Wort bezeugen. Seid bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der es von euch möchte, der es von euch fordert, der eine offene Tür darstellt. Aber mit, wie heißt es nochmal? Sanftmut und Ehrerbietung. Mit Respekt und Achtung. Es gibt kein Dogma in Bezug auf die Art und Weise der Verkündigung des Evangeliums. Außer diesen beiden Punkten. Erstens in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das bedeutet, ich vertraue ganz auf Gottes Weisheit, auf Gottes Kraft. Und zweitens, ich verkündige in Achtung, Respekt, Ehrerbietung und Sanftmut vor den Menschen. Das sind die beiden Dinge, die die Kraft des Evangeliums ausmachen. Das brauchen wir. Das brauchen wir.
Ja, weiter.
Der nächste Vers, denn es wird darin, nämlich in dem Evangelium, geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus Habakuk. Ich möchte mal, wir haben ja jetzt diese vier Verse gehört, ich möchte mal kurz nochmal den Zusammenhang darstellen. Hier war mal ein Zeigestock. Bitte? Ach so, ein Zeiger. Okay, ich kann damit nicht umgehen. Ist egal, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das so schön sehen könnt. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes und deshalb bin ich... Geht nicht so gut. Ah, da ist es. Ja, danke schön. Auf die. Gut, wunderbar. So, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die bewirkt, dass ich freimütig Evangelium verkündige, dass ich mich nicht schäme. Und dann, es ist eine Kraft Gottes, die zum Glauben führt. Wir können nicht zum Glauben führen, Gott führt zum Glauben durch die Kraft des Evangeliums. Und dieses Glauben hat zur Folge, dass Gott uns gerecht macht. Und diese Gerechtigkeit brauchen wir, damit wir errettet werden. Denn Gott kann nichts Ungerechtes schmecken, nichts Ungerechtes fühlen, nichts Ungerechtes bei sich haben. Das ist unmöglich. Deshalb, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir, gerecht sein. Und diese Gerechtigkeit kommt nur aus Glauben. Das zum Überblick über die Verse, die wir bis jetzt gelesen haben. Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Das ist eine Definition, das ist eine menschliche Definition von Gerechtigkeit, eigentlich eine juristische oder eine gesellschaftliche oder eine soziale. Von den Menschen geschrieben. Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. In Kurzform, die Verteilung von allen Gütern, ideeller Art, finanzieller Art, soll möglichst gleich sein. Überall auf der Welt. Kennt ihr ein Land, eine Region, wo das so ist? Nichts ist so deutlich wie die Ungleichverteilung von Geld, von Kapital, von Nahrungsmitteln, von Gerechtigkeit, von Frieden. Nichts ist so klar. Hier in Deutschland leben wir in relativem Frieden und in relativem Wohlstand. Während in Aleppo die Häuser zerbombt werden, werden andere Völker und Volksgruppen verfolgt, gequält, getötet, verschleppt, geköpft werden, während Selbstmordattentäter friedliche, unbeteiligte Personen mit in den Tod reißen, während viele Flüchtlinge und Hungernde in der sogenannten dritten Welt um ihr nacktes Leben laufen, während wir uns überlegen, welches Auto wir als nächstes kaufen und welchen Braten wir sonntags in die Röhre schieben. Liebe Gemeinde, das ist kein schlechtes Gewissen machen, was mir hier vorschwebt. Ganz im Gegenteil, wir dürfen und sollen dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat. Das dürfen wir genießen. Es ist auch kein politisches Statement irgendeiner Art in irgendeine politische Richtung. Das sind Tatsachen, die jeder akzeptiert und jeder sieht. Der Mensch wird seiner Definition nicht gerecht, oder? Aber wir können ruhig runterkommen von dieser großen Weltbühne. Wir können ruhig zu uns ganz persönlich kommen. Ich bin Lehrer und jeder Lehrer hat in seinem Leben in der Schule schon gehört, das ist aber unfair. Das ist ungerecht. Der Noel, der hat das Gleiche geschrieben wie ich und hat eine bessere Note bekommen. Kennen wir alle. Kennen wir alle. Man weiß auch, dass Schülerwahrnehmung nicht immer objektiv ist, genauso wenig wie Lehrerwahrnehmung. Aber eins wird sehr deutlich und eins weiß ich. Unser Notensystem mag gut sein, aber gerecht ist es nicht. Ich kann einen Schüler nicht gerecht beurteilen. Nicht letztendlich. Das geht nicht. Ich bin begrenzt. Die Menschen sind begrenzt. Unser System ist begrenzt. Unser Notensystem ist begrenzt. Unmöglich. Dies alles sind Auswirkungen einer bestimmten geistlichen Tatsache. Jetzt kommen wir zur Definition Gerechtigkeit im biblischen Sinne. Entnommen, meine Gerechtigkeit im biblischen Sinne hat so viele Aspekte, dass wir hier 2 Wochen Bibeltage drüber machen könnten. Deshalb hier nur ein Aspekt dieser Gerechtigkeit aus Rienecker Bibellexikon. Gerechtigkeit ist das mit Gottes Willen übereinstimmende, heilige, Gott wohlgefällige Verhalten, das im Urteil Gottes rechte Leben in der Liebe. Das ist die Definition im biblischen Sinne. Lesen wir es nur ruhig nochmal. Führen wir uns nochmal einfach vor Augen. Gerechtigkeit ist das mit Gottes Willen übereinstimmende, heilige, Gott wohlgefällige Verhalten, das im Urteil Gottes rechte Leben in der Liebe. Ich erzähle euch mal was. Julie und Micha kennen das schon. Wenn man industriell Sahne und Butter herstellen will, dann macht man das so, dass man die Butter zentrifugiert, man schleudert sie. In der Butter ist nämlich das Milchfett in Form kleinster Kügelchen enthalten. Und dann schleudert man die Butter so lange und so schnell mit in der Temperatur, bis sich Sahne und Rahm absetzt. Ich darf hier sagen, wir können unser Innenleben zentrifugieren und schleudern, bis wir schwarz werden. Es wird sich keine Gerechtigkeit Gottes absetzen, weil keine drin ist. Es ist keine drin. Uns fehlt diese Gerechtigkeit Gottes, weil nämlich Gott makellos ist, rein ist. Da ist kein Schatten von irgendetwas, was wir ethisch, moralisch gut nennen. Kein Schatten. Ich würde sogar sagen, in jeder Menschenliebe ist Egoismus, weil wir uns gut dabei fühlen, wenn wir anderen was Gutes tun, oder? In jeder Demut, in jeder Barmherzigkeit, da ist etwas Stolz, weil ich mich gut fühle dabei. Oh, ich brauche ja nicht viel zum Leben. Bin ja so bescheiden. Die Bibel spitzt das zu, was ich gerade in ganz kurzen Beispielen geschildert habe. Ich glaube, kein Vers in der Bibel, das nach meinem Geschmack, macht es so deutlich wie Prediger 7. Da steht Folgendes, ja, das haben wir schon gehört, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Kein Mensch tut Gutes, ohne zu sündigen. Wie verseucht sind wir, liebe Freunde, seit dem Sündenfall. Darf ich euch ein Evangelium sagen? Eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht? Ich greife mal dieses Beispiel mit der Butter wieder auf. Gott sieht die Magermilch unseres Lebens. Das ist ja noch weniger als Magermilch, was wir da haben. Er sieht die Magermilch unseres Lebens und fügt seine Gerechtigkeit hinzu als eine geschenkte geistliche Zutat. Er schenkt uns Gerechtigkeit durch den Glauben allein. Er überkleidet uns damit. Deshalb ist es so zentral und so wichtig, wenn wir Evangelium verkündigen, auf diesen zentralen Punkt hinzuweisen. Wir kommen nicht zu Gott. Wir werden nicht errettet ohne Gottes Gerechtigkeit. Ohne damit überkleidet zu werden, kann er uns nicht riechen. Deshalb ist es so entscheidend zu predigen, Gerechtigkeit durch den Glauben allein, als Geschenk Gottes. Diese Erkenntnis ist während des Mittelalters in weiten Teilen verloren gegangen. Martin Luther hat sie wieder aufgeweckt. David Martin Lloyd-Jones war ein walisischer reformierter Prediger. Und er hat gesagt, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben allein, das ist das zentrale Thema des Alten und des Neuen Testaments und insbesondere des Römerbriefs. Und hier geht das gerade los, Verse 16 und 17. Da werden wir mit dem Kernthema des Römerbriefs konfrontiert. Gerechtigkeit durch den Glauben allein. Das ist, warum wir Reformationsfest feiern, zum Beispiel. Weil uns das wieder in Erinnerung gerufen worden ist, damals durch die Reformation. Gott macht es einfach so. Er überkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit und wir mögen fragen, wo ist die Sünde? Was macht er mit der Sünde? Was macht er mit der Sünde? Ich sag mal, er blendet sie aus. Ist ja noch da, unsere Sünde, oder? Solange wir hier leben. Ich weiß nicht, ob ihr mal schon eine Laudatio gehört habt. Jeder hat schon mal eine Laudatio gehört. Da wird nur Positives über den Menschen geredet in dieser Lobrede. Nur Positives. Ja, das ist eine Form von Barmherzigkeit. Ja, es ist so. Es ist eine Form von Barmherzigkeit, auch wenn die Leute das nicht wissen, wenn sie nur Positives über jemanden reden. Aber Gott macht es so. Er hat gesagt, ich habe deine Sünder ins äußerste Meer geworfen. Er hat gesagt, ich will eurer Sünden nicht mehr gedenken. Ich weiß, dass sie da sind. Und er macht sie nicht klein, diese Sünde. Sie sind riesig. Christus musste dafür ans Kreuz. Er musste dafür sterben. Das war nicht billig. Aber deshalb sagt er, ich werfe sie ins äußerste Meer. Ich gedenke ihr nicht mehr. Ich blende sie aus. Ich schaue nicht auf sie. Ich schaue auf dich im gerechten Christus. Du bist überkleidet mit der Rechtschaffenheit der Kleider Jesu Christi. Und das allein macht uns gerecht. Fasse zusammen. Paulus wird getrieben von der Liebe Christi und fühlt sich als Schuldner. Beten wir dafür, dass wir auch getrieben werden von der Liebe Christi. Wir müssen uns des Evangeliums von Christus nicht schämen. Denn Gott hat seine große Kraft mit diesem Wort verbunden. Lasst mich noch eines in dieser Zusammenfassung dazu sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Das Evangelium ist mehr als nur ein sprachliches Phänomen. Es ist mehr als wohlfeile, ausgewogene, variantenreiche Wörter und Sätze als Buchstaben auf weißem Grund. Es ist die Kraft, die Gott mit seinem Wort verbunden hat. Darauf müssen wir vertrauen, wenn wir Evangelium verkündigen. In erster Linie. Und dieses Evangelium sagt uns, durch den Glauben schenke ich euch die Gerechtigkeit, die vor Gott alleine gilt. Amen.